Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
Herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr kennt das schon, es steht neben mir mein toller Gast von heute, Chris Göst. Herzlich willkommen. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Gust wird das ausgesprochen, Gust. Macht aber nichts.
Gust.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, bitte, gern geschehen. Ja, und du hast ein ganz brandaktuelles Thema, habe ich das Gefühl. Ja, am besten, du stellst dich selber vor.
Unser Profi.
Also den Namen hatten wir ja jetzt und ich betreibe seit vielen, vielen Jahren jetzt schon Öffentlichkeitsarbeit im Bereich mentale Gesundheit. Das mache ich als Künstlerin, als Autorin, als Coachin. Ich habe vor 5 Jahren ehrenamtlichen Telefondienst gegründet, Mutruf. Da können Menschen anrufen, die mit Angst und Panik zu tun haben. Und mein jüngstes Projekt ist, dass ich jetzt als Unternehmerin noch eine App habe entwickeln lassen. Die ist jetzt seit Oktober in Deutschland auf dem Markt und seit Januar in 4 weiteren Ländern, um Menschen aus der Einsamkeit zu helfen, ganz besonderen Menschen.
Okay, ja, das ist total spannend, weil ich habe gerade im Selbstständigkeitscoaching auch eine Gründerin begleitet für das Team, die eine App entwickeln hat lassen für mentale Gesundheit. Deswegen, die kommt demnächst auch hier im Podcast und das ist natürlich total spannend, um zu gucken, wo ergänzen die sich, wo sind die Schwerpunkte. Und deswegen, vielleicht erzählst du ein bisschen mehr über die App.
Ja, gerne. Die App richtet sich besonders an die Menschen, die bei uns in der Gesellschaft immer wieder durchs Raster fallen. Also es ist ja, Einsamkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es gibt eben Menschen, für die trifft es noch anders zu. Und das sind beispielsweise Hochsensible, aber auch Menschen, die durch eine physische oder psychische Erkrankung oder Überlastung, Stichwort Mental Load oder Care-Arbeitende, vereinsamt sind, die haben besondere Ansprüche an zwischenmenschliche Beziehungen, weil sie für sich selber gelernt haben, anders gesunde Grenzen zu setzen und auch weil die herkömmlichen Situationen, was Reize angeht, sie oftmals überfordern. Also jemand, der beispielsweise gerade aus einem Burnout so genesen ist, dass er wieder anfängt zu arbeiten und er ist vielleicht am Wochenende verabredet, merkt dann aber, das wird jetzt diesmal noch zu viel, der sagt so eine Verabredung ab. Jemand, der das selber schon mal erlebt hat, hat absolut Verständnis. Menschen, die das noch nicht erlebt haben, wie es ist, mit der mentalen Gesundheit beispielsweise zu strugglen, die machen das 2-3 Mal mit und dann sondern sie sich ab, also dann distanzieren sie sich. Und es ist für all diese Menschen wirklich sehr, sehr schwer, mit der erlebten Ablehnung dann immer wieder klarzukommen, sich immer wieder erklären zu müssen. Und deswegen ist es so kostbar und wertvoll, sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können. Also gezielt nach Themen und Interessen ist es in der App möglich, sich eben mit Männern und Frauen oder nur mit Frauen, beispielsweise nach erlebtem Missbrauch oder so, zu verknüpfen. Da in so einem Safe Space tatsächlich erstmal Vertrauen aufzubauen, zu gucken, wie passt das mit uns. Und dann die Option zu haben, wenn dieses Vertrauen so gewachsen ist, auch im echten Leben sich vielleicht zu treffen, je nachdem, was die Menschen für Themen haben. Unsere App ist natürlich, wenn es jetzt darum geht, dass jemand eine soziale Phobie hat oder so, ideal, um trotzdem wirklich wertschätzende Kontakte zu knüpfen, aber im sicheren Zuhause erstmal sein zu können.
Und wie steht ihr sicher, dass es ein sicheres Zuhause ist?
Wir haben verschiedene Punkte umgesetzt. Also zum einen ist es so, dass man sich verifizieren muss über die eigene Handynummer. Wir bieten keine kostenlosen Accounts an, um so Just-for-Fun-Accounts zu vermeiden. Scheitert aber nicht andersrum am Geldbeutel, weil wenn jemand die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, dann kann er sich mit uns in Verbindung setzen, dann wird es ermäßigt. Wir machen das so, dass wir anstelle von Profilbildern setzen wir Avatarbilder ein, sodass eine Vorverurteilung durch Äußerlichkeiten vermieden wird. Die Menschen haben eben die Möglichkeit, wirklich gezielt nach Geschlecht aufzusuchen oder sie sagen, es ist mir alles recht, je nachdem, welche Themen sie selber betreffen. Gerade jetzt junge Mütter beispielsweise, die suchen natürlich in erster Linie andere Mütter, mit denen sie sich austauschen können. Auch das ist dann wertvoll, eben sagen zu können, ich möchte jetzt nicht von Männern gefunden werden, wenn es jetzt um die normalen oder Cis-Pärchen geht, sondern wirklich das aussuchen zu können, damit man sich da nicht auch noch irgendwie mit anbackern oder sonst was beschäftigen muss, wobei das bei uns ja auch nicht das Hauptaugenmerk ist. Wir haben dann auch noch dafür gesorgt, dass die ganze Oberfläche wirklich harmonisch und ruhig gehalten wird, um auch in dieser Hinsicht wirklich einen sicheren Raum zu schaffen, weil die Wissenschaft schon eine ganze Weile sich Gedanken darüber macht, wie schädlich und ungesund Social Media teilweise für uns ist. Deswegen verzichten wir auch auf sowas wie Likes oder so, um das wirklich alles ganz, ganz ruhig zu halten. Das sind so die Kernpunkte, die dafür sorgen, dass das ein sicherer Raum ist. Außerdem haben die Leute die Möglichkeit, jemanden zu blockieren, wenn da jetzt tatsächlich irgendetwas in eine falsche Richtung läuft, um wiederum Ghosting für denjenigen zu vermeiden, der dann blockiert wird. Gibt es aber eine Nachricht von uns, ne, dass wir nicht da drin stecken, warum das jetzt notwendig war, diesen Schritt zu tun. Aber damit dieser Mensch nicht dasteht und nicht weiß, warum, weil wir ja nicht nachvollziehen können, ob das gerechtfertigt ist. All solche Aspekte haben wir umgesetzt, um das zu einem sicheren Raum zu machen.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich bin selbst hochsensibel und habe jahrelang unter Angst- und Panikattacken gelitten und habe mich da immer durchgekämpft und habe funktioniert und mir nichts anmerken lassen. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und habe mich geoutet bei Facebook vor vielen, vielen Jahren. Und das Feedback darauf war so enorm, dass mich Menschen anschrieben, wie hast du das geschafft oder wie hast du das gemacht? Ich kenne auch jemanden oder so, dass daraus meine gesamte Arbeit geworden ist. Meine Berufung, anderen Menschen meine Umwege und Kämpfe wirklich zu ersparen. Und das greift alles ineinander, auch wenn das immer alles so bunt gewürfelt aussieht, was ich mache. Aber dies zieht sich da als roter Faden wirklich durch. Und was ich vorhin schon kurz sagte, auch dieser Telefondienst, Mutruf gehört dazu. Meine Arbeit bei Instagram ist ganz, ganz groß, was Nachrichten an mich, Anfragen an mich, genau mit so solchen Punkten, Fragen angeht. Und immer wieder begegnet mir das Thema Einsamkeit. Und da ich was ändern wollte, habe ich dann gesagt, okay, für diese spezielle Zielgruppe ist das ganz, ganz wichtig. Auch wenn mittlerweile sogar die Bundesregierung begriffen hat, dass Einsamkeit ein Problem ist. Aber das wird jetzt erstmal auf die Normalsensitiven ausgearbeitet. Und wir wissen alle, wie das sein muss, wenn man, oder wir haben eine Vorstellung oder haben es selber erlebt, wie es ist, wenn man in irgendeiner Form eben nicht gesellschaftsfähig funktioniert. Also sei es durch eine mentale Überlastung oder durch eine chronische Erkrankung. Wenn man sich mal überlegt, 20% der Bevölkerung sind hochsensibel.
Okay, das sagst du jetzt. Hat sich das geändert? Weil wir, ich begleite seit über 20 Jahre Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Vor 20 Jahren hat niemand dieses Wort im Mund genommen.
Ja.
Jetzt begegnet uns das sehr viel häufiger. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal viel mehr Menschen gibt, die in diese Situation sind. Deswegen, was ist das? Ist es bekannter jetzt?
Ja, oder? Es ist bekannter, weil offener darüber gesprochen wird. Aber du hast schon immer in alter Literatur und so hat man schon immer auch über die Weisen und über die Sehenden in alten Stämmen und so gesprochen, die andere Energien, andere Reize aufgenommen haben. Das, was Hochsensible auch ausmacht, beispielsweise, dass sie ein ganz plumpes Beispiel, viel eher ohne, dass man Schimmel sieht, schon merken, spüren, schmecken, riechen, wenn ein Lebensmittel nicht mehr gut ist. Und dann bezichtigt werden, sie würden sich anstellen. Aber wenn man das untersucht hat, in Studien hat man festgestellt, da waren schon Sporen. Also das sind alles Sachen. Solche Menschen waren früher mit Sicherheit für einen Stamm oder einen Verbund ganz, ganz wertvoll, weil die tatsächlich für Sicherheit gesorgt haben. In anderen Kulturen ist es beispielsweise auch so, dass die hochsensiblen Menschen einen ganz anderen Stellenwert haben, weil sie eben durch diese Informationsflut, die sie aufnehmen, auch dazu neigen, sehr, sehr strukturiert zu denken und ganz viele Faktoren mit einzubeziehen. Das heißt, wenn es dann darum geht, irgendwelche Zukunftsfragen zu beantworten oder so, sind die oftmals sehr gut, weil sie eben schon so viele Faktoren mit einbezogen haben, dass sie auch für Unternehmen wieder sehr wertvoll sind, weil es manchmal wirkt, als könnten sie in die Zukunft sehen. Dabei kombinieren sie nur wirklich sehr, sehr viele Informationen. Es gibt auch Hochsensibilität beispielsweise im Tierreich. Also es gibt dabei auch nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt auch da ja unterschiedliche Ausprägungen. Und es gibt auch noch erlernte Hochsensibilität beispielsweise.
Ach auch?
Ja.
Aha, also, wie geht das denn?
Als ich beispielsweise meine Angststörung hatte, dann bekommt man durch die Angst vor der Angst immer mehr den Fokus auf sich selbst. Das heißt, man wird zu so einem wandelnden Scanner auf sich selbst bezogen. Die körperlichen Symptome, die bei Stress bei jedem auftauchen, wie Herzrasen, Zittern oder sonst was, die bewerten Menschen mit einer Angststörung innerhalb kürzester Zeit falsch und über. Und dadurch entsteht ein Teufelskreis. Aber wir alle wissen, wenn wir uns auf etwas fokussieren, dann verstärken wir das. Also wenn wir jetzt anfangen, einen ganzen Tag lang, das ist eine Übung, die ich gerne mit an die Hand gebe manchen Menschen, okay, auf eine Farbe zu achten, wirklich von morgens bis abends. Natürlich driften unsere Gedanken manchmal wieder ab, aber wenn wir uns vornehmen, ich achte heute mal nur auf Grün oder nur auf Blau, an Kleidung, an Häusern, an Autos, an irgendwelchen Packungen im Supermarkt, und man sich immer wieder liebevoll dahin zurückführt, wenn man merkt, man hat nicht mehr drauf geachtet und man zieht das einen Tag durch, dann merkt man am nächsten Tag, wie mächtig unsere Gedanken sind. Und
was merkt man denn am nächsten Tag?
Das wäre ja gemein, wenn ich das jetzt vorwegnehme.
Ach so, okay. Weil ich kann mich erinnern, das haben wir früher mit meiner Tochter im Auto gespielt, ja, mit den Farben.
Aber das war dann bestimmt zeitlich begrenzt, genau, und nicht wirklich so durchgezogen.
Nee, weil Autofahrt, ne?
Mhm, genau, aber wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann merkt man halt, wie diese Fokussierung greift. Und das ist etwas, was bei Angstpatienten eben auch auf den Körper bezogen vollkommen kontraproduktiv ist.
Ja.
Weil man merkt immer feinere Nuancen und man trainiert das System immer mehr hinzuhören. Genauso wie man natürlich auch, wenn jetzt jemand einen Sinn verliert, nicht mehr sehen kann, nicht mehr hören kann, dann werden die anderen Sinne anders trainiert und viel empfindsamer. Und dadurch kann natürlich auch eine Sensibilität erzeugt werden, die dann störend ist oder so, wie es bei mir war, die dann noch oben drauf kommt, sodass ich dann wirklich lernen musste, was ist denn jetzt noch der Angst geschuldet und was ist einfach meine Hochsensibilität, wo ich lernen muss, mit umzugehen.
Der Fokussierung auf der Angst. Ja, weil das ist ja häufig tatsächlich so, dieses mit dem Grübeln, ne? Wenn ich dieses... Ja, du hast es anders in Worte gefasst. Ich sage auch immer, alles das, worauf man sich konzentriert, wächst. Mhm. Und ganz häufig Menschen, die hierher kommen, die haben ja ihren Job verloren. Und die konzentrieren sich ja auf die letzte Position, wo das ja aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen nicht geklappt hat. Und das, obwohl sie schon mindestens 20, 30 Jahre Berufserfahrung haben. Und dann muss man das ja in Perspektive setzen. Mhm. Dass dieser letzte kleine... Ding, was jetzt inzwischen so massiv groß die Gedanken den ganzen Tag beschäftigt, die ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Weil es gab ja so viele nette Kollegen, nette Chefs, nette Momente, erfolgreiche Momente in seinem Leben.
Ja.
Um ein x-faches mehr, die jetzt alle irgendwie plattgedrückt sind, weil man sich ja auf das eine, was da nicht so funktioniert,
das Negative, ne? Aber das ist ja auch evolutionstechnisch eigentlich schlau eingefädelt, weil im Grunde genommen ist das ja auch wieder zum Schutz von uns, dass sich negative Sachen schneller einprägen. Und das ist natürlich in solchen Situationen dann eher hinderlich.
Ja,
das
wissen
wir als Coaches, ne?
Ja.
Aber,
ja.
Das ist das, was da immer uns wieder Knüppel zwischen die Beine wirft und wo wir dann sehr achtsam umgehen müssen, um schneller in diese Beobachterrolle zu kommen, um dann wieder diesen Abgleich machen zu können, diesen Realitätscheck. Nein, das stimmt gar nicht. Ist das wirklich wahr?
Genau. Und ist da ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Neigen Frauen mehr zu grübeln?
Also ich kenne dazu jetzt keine Studie, ich würde aber behaupten, ja. Also was mein persönliches Erleben angeht in meinem Beruf, die Frauen, die mich kontaktieren, das hat aber mit Sicherheit auch etwas damit zu tun, dass Frauen mit sowas offener umgehen. Also mit all diesen Themen, wenn es darum geht, irgendwie mental überlastet zu sein, zu grübeln oder so, das ist ja, Männer sind ja noch genauso gefangen in vielen Klischees und werden dann schnell als Weichei oder sonst was abgestempelt, wenn sie zu nachdenklich oder so sind. Die kämpfen da mit anderen Sachen als wir. Von daher kann das sein, dass die das genauso betrifft. Das kann ich nicht zahlenmäßig belegen.
Nee, okay. Ja, alles gut. Aber ich dachte, vielleicht wäre das ja auch, aber das ist aus Erfahrung ja gefühlt. Aber Coaching, ich habe auch das Gefühl, wie du auch schon sagtest, Frauen gehen da offener mit um und nehmen das auch oft in Anspruch.
Ja.
Deswegen haben wir ein verzerrtes Bild. Ich könnte ja auch sagen, jeder ist arbeitssuchend. Stimmt nicht. Es sind nur alle, die bei mir durch die Tür kommen, sind arbeitssuchend. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt arbeitssuchend ist.
Nein, das ist wahr.
Und so ist es natürlich auch bei dir. Okay, du hast ja gesagt, du hast diese Hochsensibilität verknüpft mit dem Angst und Panik, oder?
Ja.
Ist das immer so, wenn man hochsensibel ist? Oder war das jetzt bei dir eine Besonderheit? Oder gibt es Merkmale, die wo man sagt, okay, wenn jemand hochsensibel ist, dann ist das immer gegeben? Oder so, damit, weil meine Kollegin Nicole und ich, wir haben, weil wir das jetzt inzwischen so häufig hören, dass jemand durch die Tür kommt und sagt, bin hochsensibel. Die Gefahr ist auch darin, dass das so ein bisschen so Modewort ist.
Absolut.
Und da ganz viel Menschen sagen, ich fühle mich, irgendwas stimmt da nicht. Und sich dann automatisch dieses Label geben, aber das eigentlich gar nicht der Fall sein sollte.
Ja, also das muss nicht sein. Und es geht den Betroffenen eigentlich auch nicht um so eine Schublade, sondern es geht vielmehr darum, nicht mehr für das eigene Denken und Fühlen so abgelehnt zu werden. Hochsensibilität gibt es verschiedene Formen. Gibt es halt wirklich, dass Menschen so geboren werden? Es gibt Tests, die beruhen auf der wissenschaftlichen Annahme von der Elaine Aron, die selber betroffen war, die da wirklich auch Studien zu betrieben hat, wo man mal so einen Fragenkatalog für sich beantworten kann.
Oh, okay.
Um einen Eindruck zu bekommen, je mehr man davon mit Ja beantwortet, umso intensiver sollte man sich vielleicht mit dem Thema mal beschäftigen. Man muss aber sehr vorsichtig sein, weil auch bei Autismus, bei ADHS bei dysregulierten Nervensystemen und so, hast du halt ganz, ganz ähnliche Sensibilitäten. Wenn man diesbezüglich irgendwie Zweifel hat, dann kann man, weil das ja wieder diagnostizierbar ist, mithilfe eines Therapeuten oder mithilfe eines Arztes über ein Ausschlussdiagnose, kann man dann tatsächlich sagen, okay, ADHS ist es nicht, Autismus ist es nicht, und am Ende bleibt dann eben die Hochsensibilität eventuell über. Mhm. Also das ist das, wenn man auf Nummer sicher gehen will, aber es gibt ja auch schon wirklich deutliche Unterschiede, wenn es so um Konzentrationsmerkmale geht oder Empathie, ne, die Möglichkeiten, die die Autisten beispielsweise dann nicht unbedingt haben, sich in andere hineinzuversetzen, oder Menschen mit ADHS, die ganz anders Konzentrationsschwierigkeiten oftmals haben, nicht alle, nicht über einen Kamm scheren.
Es ist aber
trotzdem sehr, sehr typisch, und da kann man schon Unterschiede festmachen, weil ein typischer ADHS-Mensch, behaupte ich jetzt mal, so habe ich es gelesen, der kann sich auch nicht in einer beruhigten Umgebung gut konzentrieren, nicht immer. Jemand, der durch die Hochsensibilität vorher von den Reizen aus seiner Umgebung überfordert war, der kann sich, wenn er in Ruhe ist, ganz anders konzentrieren. Also es sind Anhaltspunkte, wie immer, es ist sehr schwammig, es ist sehr schwer, das rauszufinden. Da muss man individuell schauen, aber das ist durchaus machbar, da für sich selber dann eben herauszufinden, okay, da gehöre ich zu oder nicht. Und wie bei allem, worüber dann eben mehr geredet wird, hat man dann auf einmal das Gefühl, das ist so eine Welle. Und es gibt bestimmt auch ganz viele, die das super interessant finden und auf diesen Zug aufspringen. Es gibt auch, ich habe jetzt den Begriff nicht parat, es gibt auch ein Phänomen, dass wir Menschen dazu neigen, uns mit etwas zu identifizieren, was wir lesen. Also dass wir beispielsweise bei so einem Fragenkatalog denken, bin ich auch.
Ja,
bin
ich mein
auch,
Mann, bin ich mein auch. Mann, der hat alle Krankheiten dieser Erde, nur weil er einmal googelt. Ja.
Das geht ja dann noch eher in die hypochondrische Richtung. Also das ist etwas, wo man eben vorsichtig sein muss.
Ja,
also bevor man jetzt sowas von sich behauptet. Und wie gesagt, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass es den Menschen nicht darum geht, jetzt als was Besonderes oder Besseres dazustehen, sondern dass es schön wäre, sich gegenseitig zu respektieren und dadurch einen anderen Umgang miteinander zu finden.
Ja, Respekt ist sowieso heutzutage.
Wir warten noch darauf, dass es wieder modern wird, ne?
Ich wäre sehr dankbar.
Ja.
Ja, es würde echt vieles helfen.
Ja.
Aber es ist so Kleinigkeiten. Letztens habe ich zu jemand gesagt, An- und Abrede wäre schön.
Mhm.
Ja?
Ja.
Das ist schon echt hardcore, dass das schon zu viel gefragt ist, dass man begrüßt und verabschiedet wird. Das finde ich schon echt sehr bedenklich.
Ja, traurig auch. Also da geht einiges verloren, was ganz, ganz kostbar im zwischenmenschlichen Bereich ist.
Ja, das finde ich auch. So, aber gut, das ist ja, da können wir ja noch 5 Stunden an andere Stelle reden. So, okay. Ich wollte noch mal zurück zu dem Thema Einsamkeit. Einsamkeit, ja, ist allgegenwärtig, ist in allen Alterskategorien. Was natürlich auch ein großes Thema ist, sind ältere Menschen.
Mhm.
Die können aber nicht mit Apps unter Umständen umgehen.
Nee, das ist richtig. Wir mussten uns nur entscheiden, womit wir starten. Also wir haben ja auch nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung gehabt. Weil mir das so wichtig ist, habe ich halt einen großen privaten Kredit aufgenommen und habe mir dann Investoren gesucht. Aber die stammen aus meinem Bekanntenkreis, die sofort gesagt haben, wir finden das toll, wir unterstützen das. Aber dadurch hatte ich jetzt kein richtig großes Budget.
Gibt es nicht aus dem Europäischen Sozialfonds? Kann man da nicht was beantworten?
Also alles, was da an Ideen irgendwo auftaucht, gerne an mich.
Ja.
Weil ich möchte das gerne größer machen, aber ich musste mit etwas anfangen. Und deswegen habe ich mich für die App entschieden. Und im nächsten Schritt wird es dann auch sobald die finanziellen Möglichkeiten für die Entwicklung reichen, weil das muss man komplett neu, wenn ich das richtig verstanden habe, programmieren, dann eben für eine Rechnerlösung, muss man praktisch eine zweite App für einen Rechner bauen
lassen.
Oh, okay,
jetzt ist es nur für ein Smartphone, oder genau. Was heißt nur?
Ja,
oder?
Smartphone und Tablet geht, glaube ich, auch.
Okay.
Ja. Und damit haben wir gestartet und dann wird es, denke ich mal, auch einfacher, auch für ältere Menschen. Ja.
Okay. Wenn es am Rechner ist. Ja, okay.
Ja. Aha. Naja, und im nächsten Schritt, also die nächste Vision, die bei mir schon rumspukt, ist, dass ich in größeren Städten Kooperationen mit Cafés oder Büchereien oder so machen möchte, damit man da eben auch eine reizarme Umgebung hat und dass man dann wirklich sagt, so heute Nachmittag ist hier wirklich ein Yumivi-Event. Yumivi kommt von You and Me is We, dass die Leute da hinkommen können und dass sie wirklich auch wissen, ich muss mich hier nicht schämen, alle suchen hier Anschluss. Ich darf mich an jeden Tisch setzen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil in meiner Vorstellung sind das riesengroße Tische und die können sich da einfach dazusetzen. Und entweder sie haben einen schönen Nachmittag oder sie lernen sogar jemanden kennen, mit dem sie dann die Nummer austauschen und sich wiedersehen wollen oder so. Aber das ist auch noch Zukunftsmusik, weil da gehört ja auch noch viel, viel Organisation
und Investitionen. Genau, und wenn man sagt, na, nur Frauen, nur Männer, nur dies, das und jenes, da ist das ja, wenn das so dann noch komplizierter.
Aber das wäre dann eben auch eher was für Ältere, weil die dann so wirklich auch nochmal in der Form, in einem geschützten Raum praktisch an die Hand genommen werden und sich vielleicht auch noch sicherer fühlen, mit mehreren Menschen dann da zu sein, als sich dann mit Einzelnen zu treffen.
Ja, okay. Du hast gesagt, bist auch gleich schon in mehreren Ländern unterwegs.
Ja, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres auch, also unsere App ist da auch deutschsprachig unterwegs, aber in Österreich, in der Schweiz, in Dänemark und in den Niederlanden.
Ah, okay.
Ja.
Schön. Okay. Ja, ich bin ja Holländerin. Okay, aber da ist der Fokus Thema Einsamkeit. Jetzt, wir haben ja vorhin die ganze Zeit auch gesprochen über Hochsensibilität. Hochsensibilität und Einsamkeit, die sind ja nicht synonym füreinander. Es sind unterschiedliche Zielgruppen.
Nein, also es ist ja so, dass Hochsensible wirklich sehr oft in ihrem Leben, also oftmals ganz, ganz spät, wie ich, mit über 40 erst begreifen, dass es Hochsensibilität gibt und dass sie das sind. Und Zeit ihres Lebens halt immer dachten, sie wären falsch, haben sich immer irgendwie fehl am Platze gefühlt, weil sie Dinge, die andere mochten. Ja, zum Beispiel. Man fühlt sich abgelehnt, wenn man beispielsweise zu einem Event geht. Mir macht das Spaß. Ich bin auch gerne extrovertiert zwischendurch. Aber dadurch, dass ich so viele Reize aufnehme, ist bei mir vielleicht nicht nach 2 Stunden, sondern nach 1 Stunde im Grunde genommen Schicht im Schacht. Und wenn ich dann die Möglichkeit hätte, ohne schief angeguckt zu werden, einfach zu sagen, so Leute, das war echt schön, mir reicht's jetzt, ich muss jetzt nach Hause, dann würde ich zu viel mehr Veranstaltungen gehen. Aber das ist nicht gesellschaftsfähig. Das trägt natürlich dazu bei, dass viele Hochsensible dann ganz viele Sachen von vornherein vermeiden. Dass sie dann einfach sagen, nee, das mache ich nicht.
Okay, das ist diese Geschichte. Ich habe das jetzt, bei mir kam gedanklich jetzt hier das Thema Alkohol trinken. Wenn man sagt Veranstaltungen und man sagt, man möchte keinen Alkohol trinken, dann ist auch schon schwierig.
Ja, das erlebe ich auch ständig, ja.
Genau, das ist ja ganz plakativ.
Ja.
Dann ist man auch ein Spaßverderber.
Naja, man muss sich mal überlegen, dass Burnout und Alkoholkrankheit die einzigen psychischen Erkrankungen sind, die in unserer Gesellschaft nicht nur akzeptiert werden, sondern auch noch gefeiert werden. Also das ist schon krass.
Wenn man alkoholkrank ist oder
Burnout? Naja, dieser ungesunde Alkoholkonsum, den viele Menschen ja haben, die dann sagen, ja, ich bin ja ein Gewohnheitstrinker oder so, wenn sie jeden Abend ihr Gläschen trinken. Da den Menschen den Spiegel vorzuhalten, das ist schon sehr unbequem. Also das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Also das ist ja eine sehr...
Ja, da habe ich mich schon mal die Finger dran gebrannt, dass ich versucht habe, jemand den Spiegel vorzuhalten.
Ja. Also von daher, das ist nicht zwangsläufig miteinander verknüpft, aber es ergibt sich halt oft durch die Erlebnisse, die man hat. Und was hinzukommt, was ich eben sagte, dass viele das gar nicht wissen, und das nicht einordnen können und dementsprechend auch nicht das nötige Selbstvertrauen entwickeln können, um zu sagen, hey, bei mir ist das so und so, ich erkläre dir das gerne und deswegen verhalte ich mich so und so. Und es ist menschlich, wenn man sich dann immer ausgegrenzt fühlt, dass man irgendwann sagt, nee, komm, also dann lieber nur in meinem kleinen Kreis.
Du hattest auch noch das Stichwort Burnout.
Ja.
Auch das sind keine Synonyme, Hochsensibilität und Burnout, aber das eine folgt aus dem anderen oft?
Kann oft. Also ich meine, jemand, das ist, finde ich, naheliegend. Jemand, der sowieso viel mehr fühlt, viel mehr Reize aufnimmt und intensivere Reizverarbeitung auch hat, dass bei so jemandem die Wahrscheinlichkeit einer Depression, einer Angststörung oder eines Burnouts relativ naheliegend ist, finde ich jetzt, ich finde es naheliegend.
Naheliegend, genau. Genau, aber man kann ja auch einen Burnout haben ohne.
Absolut.
Genau. Ja. Genau, aber die Korrelation ist insgesamt schon hoch.
Ja.
Ja. Aber nochmal zurück zu deiner App. Die Folgeerscheinung von eine der Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen von Hochsensibilität hast du beschrieben, ist ja oder kann in eine Einsamkeit führen. Mhm. Und dafür ist die App. Genau. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich möchte mich mehr mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen, bietest du da auch irgendwas an?
Ich bin Coaching. Ja, also ich bin Coaching für Frauen und zwar für mentale Gesundheit, wenn es darum geht, Mental Load anders abzubauen und für Hochsensibilität, also da jeweils so seinen anderen Weg zu finden.
Ah, okay. Und wie läuft das dann ab? Du machst dann Gespräche oder gibt es da Methodik oder Programm?
Also ich habe natürlich mittlerweile meine Methodik entwickelt, aber das ist genauso individuell abzustimmen wie die Menschen, die zu mir kommen, beziehungsweise tatsächlich ist es so, dass die meisten mit mir Online-Coachings machen, also telefonisch, was wiederum für die Zielgruppe hervorragend ist,
weil nicht so viele Reize.
Genau, weder die Anfahrt ist da, noch eine andere Umgebung, noch irgendwie das Gefühl, oh Gott, wie sehe ich aus, wie sitzen meine Haare.
Ja.
Und gerade junge Frauen, die noch das zusätzlich Mütter sind oder so, die können das ganz anders zeitlich einbinden, wenn sie dann so ein Coaching am Telefon haben. Das schaffen sie eher mal, als noch irgendwo eine halbe Stunde hinzufahren.
Ja, das Telefon ist ja direkt da.
Ja, das ist auch wirklich, auch wenn einige erst skeptisch reagieren, ermöglicht es mir natürlich, weil die meisten mich tatsächlich über Instagram finden, ich in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz mit allen flexibel die Termine gestalten kann, ohne dass da irgendwie Stress entsteht.
Okay, und dann ist dein Fokus der bessere Umgang mit der
mit uns selbst, ne?
Ja. Genau, ja. Okay. Okay, sehr schön.
Inspiration für Sie.
Wir hatten ja darüber gesprochen, du würdest empfehlen, wir beschäftigen uns einen ganzen Tag mit einer Farbe.
Ja.
Ja?
Ja,
okay.
Daraus können wir viel lernen.
Ja, gut.
Hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, die ich übrigens auch jedem nur ans Herz legen kann.
Achtsamkeit?
Ja.
Okay, Achtsamkeit verstehst du, alles das, was man tut, im Hier und Jetzt zu spüren.
Bewusster zu machen. Also da können wir uns eine Scheibe abschneiden von Kindern, die wirklich die Situation zum ersten Mal erleben. Und wir lassen uns so oft unter Druck setzen von all diesen Terminen und To-Dos, die wir haben. Und wenn wir im Alltag merken, dass wir gestresst sind und dann ganz bewusst sagen, stopp. Und egal, was wir gerade machen, das wirklich mal bewusst machen. Und wenn das das Abwaschen ist oder das Händewaschen und dann mal spüren, ist das Wasser kalt? Wie fühlt sich das auf meiner Haut an? Wie ist das Geräusch dazu? Kann ich in der Küche vielleicht noch irgendwas nebenbei riechen? Auch das kann man übrigens immer mehr verfeinern. Das ist so eine Erdung. Und je mehr man das macht, wenn man das über Wochen und Monate macht, umso schneller kann man da in hektischen Situationen auch drauf zugreifen. Ja, absolute Erdung.
Ja, schön. Ja. Ganz toll. Ganz toll. Okay. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne.
In dieses sehr spannende, ich würde sagen, brandaktuelles Thema. Und viel Erfolg mit deiner App.
Danke.
Ich finde das eine ganz tolle Initiative, weil ich weiß ja, die Einsamkeit eine große Baustelle in unserem Leben.
Absolut.
Genau. So, und zu alles andere findet ihr dann unten in der Beschreibung die Verlinkungen und so weiter. Und auch nächstes Mal haben wir wieder einen total spannenden Gast mit einem ganz anderes Thema. Und in ein paar Wochen haben wir nochmal eine App für mentale Unterstützung. Deswegen auch da freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Euch beiden vernetze ich. Und für jetzt vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.